Der Abbau von Bildungsbarrieren ist eine der großen Herausforderungen, vor denen das deutsche Bildungssystem steht. Deswegen fördert das BMBF derzeit 12 Forschungsprojekte, die sich mit verschiedenen Facetten des Themas beschäftigen. Die Ergebnisse sind nicht nur für die Wissenschaft von Interesse, sondern auch und vielleicht gerade besonders für die Praxis. Wie aber gelingt es, dass die Ergebnisse von Forschung wirklich Praxis verändern können und was wissen wir darüber? Im Abibameter Transferlesekreis lesen wir wissenschaftliche Texte, die sich mit genau dieser Frage beschäftigen. Wir, das sind Carina Schlingen-Siepen-Trindt und ich, Annika Duveneck von der Freien Universität Berlin. Wir leiten gemeinsam das Teilprojekt des Meta-Vorhabens zum Abbau von Bildungsbarrieren, das sich mit Transfer beschäftigt. Und das hier ist unser Podcast, der Transferlesekreis zum Nachhören. Heute ist Carina an meiner Seite. Ich freue mich, dass wir dieses Mal gemeinsam rekapitulieren, was und wie wir diskutiert haben. In der zweiten Sitzung unseres Transferlesekreises haben wir einen internationalen Text gelesen, nämlich Rethinking Connections Between Research and Practice in Education, a Conceptual Framework von Farley Ripple et al. Der Artikel ist 2018 in der Zeitschrift Educational Researcher erschienen und war in dem Jahr einer der 10 meistgelesenen Artikel der amerikanischen Educational Research Association. Wir haben ihn auf unserer Homepage direkt über den Podcast verlinkt. Carina, kanntest du den Text schon?
Ja, ich gehörte tatsächlich zu denen, die den Text vorher noch nicht kannten, aber ich bin sehr dankbar für den Vorschlag, ihn im Transferlesekreis zu diskutieren. Denn obwohl das Wort Transfer nicht einmal im Text auftaucht, so viel vielleicht als Teaser vorweg, ist es absolut lohnenswert, sich mit ihm auseinanderzusetzen.
Worum geht's im Text? Der Text steigt ein mit der Debatte um evidenzbasierte Bildungspolitik, also mit der Idee, Ziele wie den Abbau von Bildungsbarrieren besser erreichen zu können, indem bildungspolitische Entscheidungen auf Grundlage von Forschungserkenntnissen getroffen werden. Das klingt ja erstmal vernünftig, aber die AutorInnen zeigen auf, warum das so nicht aufgeht. Ein entscheidender Punkt ist dabei, dass viel zu wenig berücksichtigt und auch viel zu wenig verstanden wird, wie wissenschaftliche Erkenntnisse in der Praxis genutzt werden. Um die Faktoren, die Einfluss darauf nehmen, wann oder ob es überhaupt dazu kommt, geht es im Herzstück des Artikels, dem Conceptual Framework. Farley Ripple et al. Beschäftigen sich zunächst mit dem Verhältnis von Forschung und Praxis, das sie, wie der Titel schon verrät, neu denken wollen. Ihr Augenmerk richten sie dabei zunächst auf die Unterschiede. Die Forschung steht für sie für die Community, die Wissensproduktion betreibt, also WissenschaftlerInnen, aber auch Thinktanks und so. Die Praxis steht im Modell für die Community der Wissensnutzung und dazu zählen alle, die in der Praxis Entscheidungen treffen, ob in der Bildungsverwaltung oder im Unterricht. Die AutorInnen identifizieren dann verschiedene Bereiche, in denen sich die Annahmen und Perspektiven der beiden Communities klassischerweise voneinander unterscheiden. Einer davon ist zum Beispiel die Einschätzung, zu welchen Themen es eigentlich Forschung braucht. Wenn sich beide Communities einig sind, wie beim Abbau von Bildungsbarrieren, dann sind die Voraussetzungen besser, dass Forschung auch praktisch genutzt wird. Wenn das nicht der Fall ist, dann wird es eben schwieriger. Anschließend geht es um die Praktiken der beiden Communities, also die Wissensproduktion und Nutzung. Und dabei sind besonders die tiefen Dimensionen dieser Prozesse von Interesse. Auch da werden verschiedene Faktoren angeführt. Es geht zum Beispiel darum, wie tief Forschung in die Verbreitung ihrer Ergebnisse einsteigt und wie tief die Praxis in die Suche nach Wissen und Erkenntnissen zu bestimmten Problemen. Je unterschiedlicher die Annahmen und Perspektiven der Communities, so wird angenommen, desto weniger tiefgreifend ihre Praktiken und andersherum. Verbindungen zwischen den Communities werden dort ausgemacht, wo sich Wissensproduktion und Nutzung überschneiden. Dann kommt es dazu, dass wissenschaftliche Erkenntnisse Einzug in praktische Entscheidungen erhalten oder kurz zu evidenzbasierter Praxis. Im dritten Teil des Textes geht es schließlich um die Anwendung des Frameworks. Den AutorInnen zufolge eignet es sich etwa, um zu untersuchen, ob sich Research Practice Partnerships, also Verbundprojekte, bei denen Wissenschaft und Praxis langfristig zusammenarbeiten, besonders gut dafür eignen, um Unterschiede zwischen den Annahmen der Communities zu verringern und damit die Aussichten auf evidenzbasierte Praxis zu erhöhen. Und sie laden dazu ein, das Framework zu hinterfragen, zu erweitern und insgesamt dazu beizutragen, dass wir besser verstehen, was in der Praxis mit Forschungswissen passiert und wie wir als WissenschaftlerInnen damit zu Zielen wie dem Abbau von Bildungsbarrieren beitragen können. So viel zum Text. Carina, du hattest vorhin gesagt, dass dir sofort eingeleuchtet ist, warum es lohnenswert ist, den Text hier im Transferlesekreis zu diskutieren, obwohl das Wort Transfer nicht einmal darin vorkommt. Magst du noch mal erläutern, warum?
Ja, gerne. Also einen Punkt, den möchte ich hier noch mal highlighten. Der Text macht deutlich, dass wir uns mit den Praktiken der Wissensproduktion und der Wissensnutzung auseinandersetzen müssen. Und wann müssen wir das? Wir müssen das, wenn wir verstehen wollen, wie, und jetzt spreche ich einfach mal aus unserer Transferperspektive, wenn wir verstehen wollen, wie Transfer und Transferprozesse überhaupt gelingen können.
Danke. Am Ende der Sitzung versuchen wir uns immer an einer Zusammenfassung. Was war das Ergebnis? Was kann der Text?
Ja, was kann der Text? Der Text macht auf der einen Seite darauf aufmerksam, dass evidenzbasierte Steuerung im Bildungsbereich gar nicht so einfach ist. Und er zeigt auch so ein bisschen, warum. Sein zentraler Beitrag ist natürlich das Framework. Denn dieses Framework eignet sich, um ein etwas realistischeres Verständnis, sag ich mal, davon zu entwickeln, worauf es dann eben ankommt, damit Forschungswissen auch genutzt werden kann. Und zudem bietet das Framework einen ganz konkreten empirischen Andockpunkt für Wissenschaftlerinnen, die jetzt tiefer in die Zusammenhänge eindringen möchten. Magst du noch zusammenfassen, was uns nicht überzeugt hat, Annika?
Ja, der Text hat uns schon überzeugt. Aber es ist halt ein wissenschaftlicher, konzeptioneller Text und keine Handlungsanleitung. Wer darin praktische Antworten sucht, wird vermutlich enttäuscht. Wie man gezielt befördern kann, dass Forschungswissen von der Praxis besser genutzt wird oder dass bildungspolitische Ziele besser erreicht werden, das steht da so nicht drin. Dafür braucht es Forschung und sicherlich auch enge Zusammenarbeit mit Praxis. Auch über einige analytische Trennungen kann man diskutieren. Also geht die Produktion von Wissen wirklich immer nur von der wissenschaftlichen Community aus und ist die Praxis immer nur Wissensnehmerin? Aber genau zu solchen Diskussionen will der Text ja anregen. Am Ende sprechen wir immer eine Leseempfehlung aus. Für wen und für welche Zwecke ist der Text lesenswert?
Ja, im Transferlesekreis waren wir uns eigentlich ziemlich einig. Der Text lohnt sich für alle, die sich mit Prozessen auseinandersetzen wollen, mit Prozessen der Produktion und Nutzung von Forschungswissen. Und das können natürlich WissenschaftlerInnen sein, die empirisch solche Prozesse erfassen wollen. Aber das können natürlich auch alle anderen sein, die an der Wissensproduktion beteiligt sind. Und nicht zuletzt lohnt er sich natürlich auch für BildungspolitikerInnen, um hinter die Prozesse der Evidenzbasierung zu schauen.
Ja, ich vermute, das sind auch nicht nur BildungspolitikerInnen, sondern alle, die gerne dazu beitragen wollen, auf Grundlage von wissenschaftlichen Erkenntnissen Praxis voranzubringen und bestimmte Ziele zu erreichen. Damit kommen wir zum Ausblick. Weiter geht's am 8. Dezember diesen Jahres. Lesen werden wir dann Texte zur Enactment-Theorie. Dabei geht es um die Frage, wie Wissen in verschiedenen organisationalen Kontexten aufgegriffen, interpretiert und nutzbar gemacht wird. Die Texte und alle weiteren Infos werden wie immer über unseren Transferverteiler an die MitstreiterInnen aus den Projekten zum Abbau von Bildungsbarrieren und den Meta-Vorhaben im Rahmenprogramm Empirische Bildungsforschung verschickt. Was dabei rausgekommen ist, könnt ihr wieder in der nächsten Podcast-Folge zum Transferlesekreis nachhören. Wenn ihr Fragen oder Anmerkungen zum Transferlesekreis oder zum Podcast habt, zögert nicht, euch bei uns zu melden. Unsere E-Mail-Adresse lautet abiba-meta.transfer@rzwis.fu-berlin.de. Das ist ganz schön kompliziert, daher findet ihr die Adresse auch nochmal auf unserer Abiba-Meta-Seite. Bis dahin wünschen wir viel Spaß beim Lesen, beim Hören und beim Experimentieren mit verschiedenen Formen von Zusammenarbeit und Transfer, um die Herausforderungen im Bildungssystem gemeinsam zu bewältigen.
Der Podcast Transferlesekreis zum Nachhören ist ein Format des Projektes Abiba Meta Transfer. Idee und Konzept: Annika Dobinek und Carina Schlingensiek-Trint von der FU Berlin. Produktion: Anna Scholz. Der Podcast Transferlesekreis zum Nachhören wird gefördert durch das BMBF-Rahmenprogramm Empirische Bildungsforschung.